Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Heute geht's um Jagdhunde und um Jagdhundetraining. Ich freue mich sehr über Dennis Panthen. Herzlich willkommen
im Hund Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Man kennt dich über YouTube, da heißt du der Jagdhundeausbilder. Du bist auch in den sozialen Medien viel unterwegs, auch unter der Jagdhundeausbilder und hast einen Podcast ebenfalls. Ho Rüd Ho, Deutschlands erster Jagdhunde-Podcast. Also da findet man dich überall. Und da bist du präsent mit vielen, vielen spannenden Sachen zum Thema Jagdhunde. Und ich freue mich sehr, dass das heute klappt. Wir werden einfach ein bisschen quatschen, was Jagdhundetraining so mit sich bringt, was dir wichtig ist, wie du zum Jagdhundetraining gekommen bist und gerne auch, was natürlich immer schön ist, so der ein oder andere Praxistipp. Der ein oder andere Praxistipp.
Das ist natürlich, also du hast es gerade schon gut erkannt, wir machen wahnsinnig viel in den sozialen Netzwerken. Von YouTube angefangen, wir haben jetzt den YouTube-Kanal wieder aufleben lassen mit einem Format hinter den Kulissen, wo die Leute mich halt begleiten können, weil ja für viele, die auch, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt Volljäger sind oder die Jagdhundeführer, sondern die vielleicht einen Familienhund haben, wo ein Jagdhund-Mix oder irgendwas drin ist, die trotzdem auch das ganz spannend finden, wie so ein Alltag eigentlich im Grunde von einem Jagdhundeausbilder aussieht. Und das gucken die sich da an oder beziehungsweise das startet jetzt wieder. Und aktuell läuft ja noch die Land Rover Live Tour. Das ist so eine Mini-Deutschland-Tour, die ich mit Land Rover Live zusammen mache, wofür man mich quasi da engagiert hat. Und da reisen wir jetzt unheimlich viel. Und da sind pro Veranstaltung über 200 Leute am Start, jedes Mal, die eben sich neue Ideen zum Thema Jagdhundeausbildung abholen wollen. Also man darf aber auch nicht vergessen, wir probieren es so ein bisschen in die Moderne zu transportieren. Ne? Auch in der Kommunikation.
Ja, wahnsinnig wichtig. Also gerade glaube ich, Jagdhunde oder Jagd an sich ist so ein Bereich, wo man es doch schwer hat, wenn man neue Ideen hat, dass die dann auch mal durchdringen. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag,
also den ich du da denke, leistest auch. Du hast es ganz gut erkannt. Es ist ein sehr altes System. Aber trotzdem bin ja auch ich jetzt ein Teil von diesem System. Aber man darf auch nicht vergessen, wir reden ja da von ehrenamtlicher Arbeit und ich bin ein privatwirtschaftliches Unternehmen. So, das heißt, wir funktionieren ja auch grundlegend anders als ein Verein. Das hat ja nichts miteinander gemeinsam. Das Einzige, was uns quasi gemeinsam verbindet, ist die Prüfungsordnung, zu der wir alle vorführen, an die wir uns halten. Das sind ja die Richtlinien des JGAV. Aber ansonsten bin ich halt auch eine privatwirtschaftliche Unternehmung. Ne? Und die ist auch eher darauf ausgelegt, zu entwickeln, zu gucken, was man besser machen kann, zu überlegen, wie können wir besser werden? Wie können wir die Haltungsbedingungen verbessern, wie können wir die Fitness, die Physis, die Ernährung, alles Themen, die ja dort mit reinspielen, das sind mal quasi meine täglichen Hausaufgaben, die so gut wie es geht zu erledigen und maximal die Leute davon mit profitieren zu lassen. Das ist die Idee.
Jetzt hast du ja auch nicht mit Jagdhunden angefangen, sondern tatsächlich im Sportbereich. Dein allererster Hund war ein Dobermann.
Die Geschichte ist eigentlich relativ kurz und sehr überschaubar. Also ich war mal 2010 Deutscher Meister im ehemaligen Schutzhundesport, das heißt ja heute Vielseitigkeitssport der Gebrauchshunde, bei den Dobermännern, also nicht allgemein aller Rassen, sondern nur bei den Dobermännern in Anführungsstrichen. Und ich bin zu dem Hund gekommen, weil, ich weiß das gar nicht, so ein bisschen wie ein Fußballverein. Also das sucht man sich nicht aus, sondern der Verein oder auch der Hund, die Rasse sucht einen aus. So würde ich das heute mal beschreiben. Und so hatte mich der Dobermann ausgesucht und da ging eigentlich die Geschichte los, 2006 tatsächlich. Ja, eine Ewigkeit her.
Und dann der Switch zu den Jagdhunden, wo kam da die Motivation?
Ich bin in der Nähe, ich bin hier wohnhaft in Essen und wir sind ja nicht weit weg von der Messe Dortmund. Und in Dortmund findet ja jedes Jahr die größte oder Europas größte Jagdhundemesse statt. Fünf Tage Ausnahmezustand. Und da war ich aber auch schon zu Zeiten des Sports immer zu Gast und mich hat das einfach abgeholt, wenn ich ehrlich bin. Also das sind so Themen, wo du dann, wenn die Jagdhörner geblasen worden und die Hunde geheult haben, da habe ich immer eine Gänsehaut gehabt. Aber eine Gänsehaut, die ich nicht erklären konnte. Und ich wollte zunehmend, du hast halt im Sport, brauchen wir nicht drüber reden, keine echte Arbeit. Also du steckst wahnsinnig viel Zeit da rein, wirklich Unmengen an Zeit. Und im Grunde hast du einen Hund, der auf einer Fläche etwas in Perfektion vorführen kann. Aber einen Jagdhund, also einen echt arbeitenden Hund, mit all seinen Schwierigkeiten, mit all seinen Witterungsumständen, mit all seinen Abenteuern, die damit einhergehen, weil es eben kein Sportplatz ist, sondern draußen Natur, Jagd ist immer unvorhersehbar. Das heißt, du kannst nicht da hingehen und sagen, oh, ich habe jetzt mal einen Plan, sondern es kommt immer anders, als du denkst. Und dann musst du mit einem Hund der eben nicht alles auswendig gelernt hat, sondern der aufgrund seiner Anlagen lernen muss, zu reagieren, zu agieren, helfen quasi mit mir gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Ob das angeschossenes Wild ist, ob es in der Nachsuche ist, ob es in anderen Themenbereichen ist. Und das ist natürlich so, ich sage mal, in der Zeit, in der wir leben, sind das so die letzten echten Abenteuer, zumindest hier, sagen wir mal, in der Bundesrepublik Deutschland.
Jetzt hast du schon ein paar Bereiche angesprochen, wo Jagdhunde zum Einsatz kommen. Ich denke, viele von unseren Hörerinnen und Hörern haben gar nicht so eine Vorstellung davon, was denn ein Jagdhund alles macht. Es gibt ja dieses Sprichwort, Jagd ohne Hund ist Schund. Und vielleicht sieht man auch mal seinen Jäger auf dem Spaziergang irgendwie mit dem Hund durchs Revier
latschen. Aber da kommen wir schon zum ersten großen Problem. Ich hoffe, dass wir eine große Zuhörerschaft erreichen, weil dieser Spruch, Jagd ohne Hund ist Schund, stimmt natürlich. Das ist korrekt. Aber wir haben im Augenblick ein Problem, was damit einhergeht, was so ein bisschen... Also wir haben ja, ich glaube, jedes Jahr kommen 20.000 neue Jägerinnen und Jäger dazu. Insgesamt schon so circa 400.000 in Deutschland. Das ist ein Wachstumsbereich, und zwar ein wirklich großer Wachstumsbereich. Und die Leute, die eben keine jagdliche Tradition haben, keine Anbindung familiär, die ich übrigens auch nicht hatte, sondern ich bin genauso ein Spätberufener wie der ein oder andere, denen erklärt man aber in den Kursen immer ganz übersichtlich, ja, also wenn du jetzt irgendwie zur Jagd kommen willst, dann am besten mit dem Horn, so, wenn du gut Jagdhorn spielen kannst, oder du hast einen guten Hund, so. Und das heißt, dadurch geht die Schwemme natürlich auch einher, dass Leute ohne passende Revierverhältnisse, ohne passende Jagdverhältnisse Jagdhunde kaufen, die aber gar nicht richtig, ich sag jetzt mal das böse Wort, benutzen können, in Anführungsstrichen, weil sie die Gegebenheiten gar nicht haben. Und schlechte Hunde führen nicht zu Jagdeinladungen. Und die führen auch nicht dazu, in Revieren damit sein Unwesen zu treiben, in Anführungsstrichen. Weil das sind, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen auch der ein oder andere, der jetzt zuhört, vielleicht auch Jungjäger im Dasein, der damit überlegt, sich einen Hund zu holen. Leute, kauft euch nur einen Hund, wenn ihr wirklich A, die Zeit habt, B, die Möglichkeiten, die Bedingungen, diesen Porsche auch auf der Rennstrecke fahren zu können. Und alles, was damit einhergeht, muss das große Ganze ergeben, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Sonst bitte davon Abstand nehmen, von dieser Idee, und einfach anderen Leuten helfen, die einen Hund haben und vielleicht mit dem mal irgendwie eine Runde Gassi gehen oder was anderes damit tun oder da irgendwie unterstützen, aber bitte nicht einen eigenen Hund.
Ich denke, der Zeitfaktor ist so eine ganz, ganz große Geschichte, der von vielen unterschätzt wird. Ne? Den bilde ich aus und dann ist er irgendwann fertig und dann läuft das. Ja, so einfach.
Leider nicht, aber das ist ja in der gesamten Hundewelt so. Ne? Ja, wenn wir in das gesamte Hundethema reingucken, es wird natürlich da noch viel drumrum designt. Dann werden die in Hutas abgegeben. Also man schafft sich und kauft sich schon Möglichkeiten, wie das geht. Aber mit dem Hund wirklich eng gemeinsam zu agieren, ja, es ist nochmal eine ganz andere Sache. Und das kostet einfach Zeit.
Es wird natürlich, ja. Was wahnsinnig schön ist, wenn der Hund wirklich gut funktioniert, auch eine deiner Leidenschaften, einfach die gemeinsame Jagd mit dem Hund. Und da gibt's ja auch nochmal Unterschiede. Wann jage ich wirklich mit dem Hund? Wann jagt der Hund vielleicht auch alleine? Was sind denn so Aufgabengebiete?
Ich bin meine Firma richtet sich ja eigentlich an Vorstehhunde. Das heißt, da reden wir auch nochmal explizit. Es gibt ja eine Unterteilung nach dem Schuss und vor dem Schuss. Ganz bekannte Hunde für nach dem Schuss sind zum Beispiel, jetzt prüfen wir dich direkt mal.
Der Retriever.
Kategorie der Retriever.
Bin ich jetzt natürlich ausgefragt, hier, Hilfe.
Was wäre die Kategorie jetzt vor dem Schuss?
Vor dem Schuss, also ich komme aus der Retriever- und Spaniel-Welt, also da hast du die typische Arbeit. Spaniel ist vor dem Schuss, Retriever nach dem Schuss.
Hier die Vorstellungen natürlich so auch. Also wild anzeigen, wild finden, wenn es dann zu einem Schuss kommt, dann natürlich zu arbeiten, zu apportieren, nachzusuchen, zu finden. Und deswegen haben wir ja so Kategorieunterteilung. Wir haben aber auch noch die Erdhunde, wo wir zum Beispiel den deutschen Jagdterrier zu zählen, oder die Teckel.
Hattest du auch mal, ne?
Genau, mit deutschen Jagdterrieren angefangen. Also ich habe mit dem Schlimmstmöglichen angefangen. Es ist wirklich wahr, und alle Geschichten, die sich darum ranken, und alle Mythen, kann ich nur bestätigen. Das muss man wirklich sagen. Also das sind Hunde, die, wie gesagt, man darf das immer natürlich nicht verallgemeinern. Wir reden ja über Individualcharaktere, und das ist immer so eine Sache. Natürlich gibt es da große, große Ausnahmen, so wie bei uns Menschen. Ne, wir sind sehr individuell, und so ist es bei den Hunden ja auch. Die Hunde kann ich nicht alle gleich machen. Wenn ich jetzt einen Deutsch-Strata kaufe, ist ja nicht wie der andere. Ich habe 4 Stück, von denen 4 alle so unterschiedlich sind, als wenn es andere Rassen wären, zum Teil. Und deswegen, aber ich habe das ganze Programm gehabt bei deutschen Jagdherren. Ich habe wirklich die Worst-Case-Szenarien. Ja. Da lagen auch schon Familienmitglieder tatsächlich mal eine Woche im Krankenhaus und. Weil man darf auch nicht vergessen, das sind schwerst arbeitende Hunde. Die brauchen eine gewisse Schärfe und Härte. Und da sind natürlich bei nicht artgerechter Haltung, also diese Hunde müssen auch speziell, wenn man mich fragt, gehalten werden. Natürlich jetzt nicht der Einzelfall wieder. Der Einzelfall kann auch natürlich mal mit in die Stadt und mit in den Urlaub. Aber wenn wir da wirklich von sehr harter und widerstandsfähiger Arbeit reden, dann brauche ich auch Haltungsbedingungen, die dazu passen. Ne? Und da muss ich halt aufpassen mit solchen Typen Hunden, was ich da tue. Und sonst kann das mal schwer in die Hose gehen oder auch zu schwersten Verletzungen führen.
Ja, jetzt hast du schon die Wildschärfe angesprochen. Was ist denn das? Was wird denn vom Jagdhund tatsächlich auch verlangt? Ich finde das immer ganz wichtig, dass man das auch so als normal Hundehalter, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, dass man dieses Wissen hat.
Man darf nicht vergessen, die Hunde haben ja Anlagen, also jagdliche Anlagen, die genetisch mit vererbt werden. Und man weiß das, wenn Leute einen Mix haben oder wenn irgendwelche Dinge sind in Privathänden, in Anführungsstrichen, dann sind es ja immer die Anlagen, die Leute zu einem Hundetrainer führen, die Probleme machen. Das heißt, im Grunde ist gar nicht der Hund das Problem, sondern der Halter. Wenn du jetzt eine Anlage hast, dass du sagst, oh Gott, mein Border Collie hütet hier die ganze Zeit die Kinder und zwickt die und macht das. Ja, das ist aber auch seine Anlage zu hüten. Und wenn du ihm das nicht anbieten kannst und er eine sehr stark ausgeprägte Anlage hat, wird er sich diese Aufgabe suchen. So, und das geht ja auch dann auf die Psyche, auf die Belastung, was wie miteinander zusammenhängt. Und da muss man eben sehen, dass man immer weiß, welchen Hund ich auch kaufe, welchen Job hat der mal gehabt, ist ja nicht nur beim Jagdhund so. Ist ja der Hütehund, ist ja alle Kategorien Hunde, Dogs with Jobs, hatten alle eine Aufgabe. Und ich sage immer, die bei den Hundetrainern im Familiensegment auftauchen, sind meistens die, wo die Anlagen Probleme bereiten. So, und du hast gerade nochmal kurz gesagt, was bedeutet Wildschärfe? Wie kommen wir auf Wildschärfe? Wildschärfe ist natürlich auch das, was ich in einem Jagdhund zur wirklichen Arbeit auch brauche. Das heißt, wild nachzusetzen, wild fangen, greifen, packen zu wollen, diese ganz intensive Ausprägung davon brauche ich tatsächlich, um noch arbeiten zu können. Mit einem Hund. Sonst, wenn der Hund dann sagt, oh Gott, ich kann jetzt aber nicht in den Brombeerbusch rein und da liegt aber jetzt vielleicht von der Straße ein angefahrener Fuchs, der sich da rein geflüchtet hat und der Hund muss ihn da rausholen und der sagt, ja, meine Schärfe ist bis hierhin ganz okay, aber hier sind Brombeeren, jetzt gehe ich nicht mehr, dann habe ich natürlich ein Problem, meine Arbeit umzusetzen. Ne? Und dann kann ich auch nicht mehr richtig tierschutzkonform arbeiten, weil dieses gerade kranke Tier dann eben Hilfe braucht, in Anführungsstrichen, und das Tier dann erlöst werden muss. Und wenn der Hund dann sagt, gehe ich nicht rein, kann ich mit dem künftig nicht arbeiten. Weil auch meine Aufgabe in diesem Segment ist, die Waffe so wenig wie möglich zu benutzen. Das geht jetzt nicht bei Schalenwild und bei größeren Tierarten, aber wenn man das sieht, wenn man mal irgendwo einen Anruf bekommt, da ist eine verletzte Gans auf dem Wasser, und du fängst ja am helllichten Tag an, auf dem Baldener See das Feuer zu eröffnen, dann gehört das da überhaupt nicht hin. Da gehört ein brauchbarer Hund hin, der schwimmt da hin, holt die Gans an Land und dann ist das Thema erledigt. Das heißt, Hunde haben ja auch eine wirkliche Funktion, uns die Arbeit zu erleichtern und mich jetzt in manchen Fällen möglichst wenig bis gar nicht schießen zu lassen auch. Ne? Ich bin kein großer Freund vom Schießen, muss ich auch dazu sagen. Das heißt, ich probiere immer alles, wenn ich es kann, mit den Hunden zu klären und zu lösen.
Und da ist, glaube ich, wirklich so die Schwierigkeit, die Kontrolle noch zu haben über den Jagdhund, aber andererseits ihm auch die Möglichkeit zu geben, eigene Entscheidungen zu
treffen. Was heißt die Kontrolle? Das ist ja immer so das Hauptargument, wenn du in so eine Standard-Hundeschule gehst und die Leute dann so plötzlich sagen, ja, also ich habe ja einen Jagdhund, der kann ja gar nicht hören. Das ist ja genau das Gegenteil. Also wir haben ja...
Ja gut, aber in Jagdhundekreisen heißt dann immer, ja, der ist ein Jagdhund, der ist top erzogen.
Aber das sind vielleicht dann auch nicht manchmal meine Jagdhundekreise. Also ich brauche einen sehr gut funktionierenden Hund. Sonst kann ich mit dem gar nicht losgehen. Mhm. Also ich habe in meinen Revierverhältnissen noch weit über 400 Hasen. Also wenn ich da jetzt irgendwo mit dem Hund stehe und der erste Hase sich auf die Läufe macht und ich da stehe und mein Hund ist erstmal weg und rast 2 Stunden durch 3 Orte über 5 Bundesstraßen, kann ich mit dem gar nicht arbeiten. Das heißt, die Ursprungsmission muss natürlich sein, trotz dieser trieblich extrem ausgeprägten Veranlagung, dass ich eine Kontrolle gewährleisten kann, um mit diesem Hund zu arbeiten. Sonst kann ich mit dem nicht arbeiten. Und das fängt natürlich in der Kinderstube an und da werden die Grundlagen gelegt, ne? In der Kindheit des Hundes.
Ja, spannend. Womit fängst du an? Was lernen deine Hunde als allererstes?
Zum Beispiel sowas, denen viel lebendes Wild zu zeigen und nicht zu lernen, da zu eskalieren. So, das geht eben auch nur, wenn du diese Möglichkeiten hast, wenn du die Bedingungen hast, wie ich das gerade gesagt habe. Ich habe unendlich viel Hasen und dann kann ich mir mit der Wärmebildkamera mal einen suchen. kann hingehen und den zusammen mal loslaufen lassen mit dem Hund. Und dann kann ich ja schon anfangen, ihm zu sagen, okay, pass auf, das geht nicht, wir können dem nicht hinterher. Wir können ihm hinterher, wenn wir es brauchen, aber nicht bei jedem, den wir sehen. So, und da fängt man natürlich in der Kinderstube an, oder man sieht abstreichende Fasane, dass wir keine Vögel jagen und sowas. Dann muss man auch unter Umständen mal eben sich diese Dinge gestalten. Ne? Und im Training vorab schon, wie soll man sagen, das so gut zerlegen, dass man damit von Beginn an anfängt. Ne? Das heißt, auf dem Trainingsplatz geht's bei mir los. Auf dem Trainingsplatz, aber eben auch in viel Wildkontakt. Gar keine Frage, weil sonst lernen wir nicht den Umgang damit. Wir können ja immer, das ist ja das Witzige, wenn du so Trainings siehst, was immer so, ich gucke natürlich auch mit zwei Hunden mal auf den, mit zwei Augen auf den Familienhundemarkt. Was geht da so? Was machen die da so? Und gerade das Thema Anti-Jagd-Training ist ja so im Grunde meine Domäne. Wir reden ja nicht von Anti-Jagd, es ist ja nicht gegen die Jagd, sondern es ist ja ein Jagdkontrolltraining im Grunde. Aber wir benutzen die Begrifflichkeiten, ich benutze die allerdings auch. Und da gucke ich, was wird so angeboten, was wird so gemacht. Und wenn wir nicht dort auch eine künstliche Konfrontation erzeugen an warmen und bewegtem Wild, dann kann ich diesen Zustand nicht trainieren. Also ich kann nicht irgendwie jetzt einen Dummy über den Boden schlörren und darauf, natürlich gibt's Hunde, die sehr picky sind auf diese ganzen Bewegungsreize, Jogger, Radfahrer, die darauf einen Reflex aktivieren, das fangen zu wollen, das reiben zu wollen. Das ist aber nochmal eine andere Arbeit, auch diese Bewegungsreize zu kontrollieren. Aber die richtige Jagdausprägung wird ja auch über die Nase aktiviert. Und dazu brauche ich warme Witterung. Warme Witterung heißt ein lebendes Wildtier in echt, um das überhaupt trainieren zu können. Sonst habe ich keine Chance. Wenn ich da mir meine jetzt irgendwie, ich streue hier ein bisschen Futter am Wegesrand und mache ein kleines Schleppleintraining, dafür 500 Euro so ein Wochenende, kann ich allen jetzt auf die Schippe zusagen, hast du damit gar keinen Erfolg. Es wird nicht gehen. Es gibt's nicht. Es geht nicht. Du kannst ja nicht Boxen üben, ohne zu boxen. So, kannst dir einen schönen Film angucken, aber die ersten zwei Minuten hauen sie dir sofort auf die Nuss, wenn es mal ums Boxen geht. Also deswegen, ich muss schon darin trainieren, in den Szenarien, die ich wirklich bearbeiten möchte.
Gut, aber für die Grundlagen, fürs Apportieren oder so, da fängst du ja nicht direkt an.
Wir reden jetzt ja nur von Impulskontrolle. Also was wir jetzt rückwirkend hier einzuordnen in den Bereich Impulskontrolle. Beim Thema Apportieren fange ich natürlich erstmal überhaupt nicht mit Wild an. Ne? Also da fange ich überhaupt nicht mit Wild an, da fange ich mit ganz anderen Dingen an. Bei mir ist die Grundlage erstmal ein ausgefeiltes Klickertraining, Tischarbeit, Klicker, all diese ganzen Faktoren, und darüber baue ich das auch alles zusammen. Also bei mir hat der Klicker wirklich zweimal einen Einsatz gefunden. Ich weiß übrigens gar nicht, da bist du vielleicht ein bisschen näher dran. Ich weiß gar nicht, ist der im Familienhundesegment noch so angesagt? Nee, ne? Ich glaube, Klickertraining sieht man das immer noch.
Doch, klar. Ja, ja.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich benutze den nur in zwei Szenarien. Das ist einmal beim Apportieren und einmal beim Down, beim Abbruchssignal, um die Position des flachen Abliegens zu bauen. Das mache ich bei den Klicker, und ansonsten mal mit dem Klicker gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Diese zwei Faktoren.
Fußarbeit ist noch cool, finde ich.
Fußarbeit
beim Klicker.
Fußarbeit, da habe ich noch eine andere Meinung zu. Nein, weil es geht ja darum, wenn ich Verhaltensweisen bauen möchte, dann muss ich die ja irgendwie formen. Ne? Wir reden ja immer von Shaping, von Formen. Mhm. Da bin ich natürlich in der Jagdhundeausbildung immer, wie soll man sagen, das schwarze Schaf im Bereich des Klickertrainings. Aber diese beiden Dinge haben sich dort einfach durchgesetzt.
Kennst du Philippa Williams? Das ist eine ganz tolle Jagdhundeführerin aus England. Natürlich Retriever. Und Retriever ist ja also quasi bei Field Trails oder so, ich meine, in erster Linie muss er erstmal am Bein bleiben, und dann kriegt er vielleicht irgendwann mal einen Auftrag zum Apportieren, dass du den, keine Ahnung, 200 Meter dahin schickst und sagst, so, jetzt hier bitte suchen. Die macht mega tolles Klickertraining, Fußarbeit mit ihren Hunden.
Würde ich nicht richtig tun. Also würde ich nicht tun, weil ich denke immer, da gehört er nicht so richtig hin. Das ist ja ein... Nein. Das lade spannend. Dich mal ein dazu, und zwar, ich darf es ja nicht sagen.
Also es ist ja eh schon mega, dass du den Klicker nutzt.
Aber pass auf, ich kann dir mal einen Tipp geben, weil wir reden ja über das System Leinenführigkeit, und das ist ja, glaube ich, das, was auch jeden betrifft, der hier zuhört. Jeder, der hier zuhört, der vielleicht runter...
Jein. Ist Fußarbeit Leinenführigkeit?
Nee. Wenn wir das jetzt mal richtig trennen wollen, natürlich nicht. Fußarbeit, Leinenführigkeit, aber wenn deine Fußarbeit funktioniert, funktioniert fast deine Leinenführigkeit. Nicht immer. Es kommt darauf an, wie du es zusammengebaut hast.
Kommt natürlich auch darauf an, was du, genau. Was für dich
Leinenführigkeit ist. Wenn ich mal jetzt im Bereich der Leinenführigkeit bin, und da gibt's nicht, ich will nicht immer sagen, da gibt's nicht ganz so viele Wege, die nach Rom führen, weil man immer so das Gefühl hat, was man sieht, auch hier wieder, wenn ich den Markt so beobachte und gucke, dann sehe ich immer Ratschläge über Bindung, und da denke ich mal, das hat mit einer technischen Leinenführigkeit, weil das ist eine Technik. So, das hat mit der Leinenführigkeit gar nichts zu tun. Es gibt Leute, die sitzen wunderbar eng mit ihrem Hund auf der Couch. So, die kleben aneinander, Tür ist auf, Hund ist weg. Dann sage ich immer, wo ist denn jetzt die Bindung? Also mit einer Bindung gehe ich nicht leinenführig. Das ist ein Quatsch. Für mich Quatsch.
Eine Leine ist ja auch was komplett Künstliches.
Es ist was komplett Künstliches und die Kunst darin liegt ja im Geradeauslaufen. Sie liegt ja nicht im Slalomlaufen und hin und her laufen und zack, 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 sondern die Kunst ist ja, den Hund kopfmäßig dabei zu behalten, dass er in der seiner Position bleibt, sich trotzdem entspannen kann und auch noch auf dich achtet. Aber nicht ohne wie ins Fußlaufen zu verfallen, die ganze Zeit zu dir hochguckt. Und das ist der große Trick.
Ja gut, bei der Dummy-Arbeit hast du ja auch eine Fußarbeit, wo der Hund auf jeden Fall gucken muss, was
und das aber Jagdhunde genauso, die können nicht laufen wie ein Sporthund. Ne? Ein Sporthund läuft im Sternenguckerfuß, wenn sie das heute noch dürfen, das weiß ich aber nicht. Und wenn sie vom Sternenguckerfuß, hat der Hund keine Orientierung mehr. Ich brauche in der Jagd immer eine Orientierung in meine Umgebung. Ja. Und deswegen bin ich auch nachher bei diesen ganz, bei den Down-Signalen, dass die Hunde bei mir zwar technisch erlernen, im Down zu bleiben, aber ich auf meinen Trillerpfiff eigentlich nur ein Stoppen brauche. Weil ich auch brauche, dass der Hund noch in der jagdlichen Situation sich orientieren kann. So, ist der Hase beschossen? Ist der krank? Ist der nicht krank? Dass er dann auch wirklich nur geschnallt wird, wenn er eben auf der Verwundspur läuft und die ausarbeitet. So. Und ansonsten brauche ich einfach ein Stoppsignal. Aber er kann ihn ruhig beobachten. Weil ich mache keine Meisterschaft draus, sondern Jagen ist, schnellstmöglich zu einem Ergebnis zu kommen. Heißt, den auch unter Umständen dann sichtig zu fangen, das spielt da gar keine Rolle. Sondern da geht es um Geschwindigkeit nachher. Geschwindigkeit, um eben kein Tierleid zu erzeugen, unnütz.
Was ist für dich so der größte Unterschied zwischen der Jagdhundeausbildung und der Ausbildung von Familienhunden?
Die Verbindlichkeit, glaube ich. Also ja. die Familienhunde, ich will das mal ganz vorsichtig sagen, ich will gar nicht so dahin mich da so abfällig äußern, aber Familienhundebereich ist unverbindliches Training. Unverbindlich heißt, wir machen mal und wenn wir es nicht hinkriegen, dann warten wir halt, bis er so alt ist, dass er das irgendwann von alleine macht, so ungefähr. Das ist für mich so ein bisschen, weil Familienhunde keine Terminfristen haben. Ein Jagdhunde im Jagdhundsystem ist immer Termingeschäft. Immer. Es sind immer Prüfungstermine, altersbedingt, zu gewissen Jahreszeiten, die nicht wiederholbar sind. Das heißt, ich habe immer einen Termindruck. So, wenn ich ausbilde, wenn ich arbeite, muss zu diesem Termin das fertig sein. Und da kann ich mir nicht plötzlich überlegen, ja, der ist jetzt aber irgendwie gerade mal in der Pubertät oder der ist jetzt, ich habe einen Hund auf 6 großen Prüfungen geführt im letzten Jahr, der war 1 Jahr alt. 1 Jahr. Also wenn der nicht in der Pubertät war, weiß ich es auch nicht. Aber wir hatten für die Pubertät keine Zeit, weil wir gearbeitet haben. So, also das ist immer so, wenn ich das dann immer höre, das ist, jetzt ist er gerade in der Entwicklungsphase. Und jetzt, ich höre halt immer tausende von Ausreden. Das geht bei mir nicht. So, ich habe ein Gewehr, ich habe eine Waffe, die ist im Zweifel geladen in der jagdlichen Situation. Wenn ich da keine Leinenführigkeit habe, dann erschieße ich unter Umständen den Hund, mich selbst, andere, wenn ich hinfalle oder wenn irgendetwas passiert. Das hat eine ganz andere Verbindlichkeit. Und im Familienhunde ist es nice to have, aber du lässt dich auch gerne durch die Gegend schlirren. Das ist bei mir einfach ausgeschlossen. Deswegen werben wir ja auch mit 2 Bereichen. Meine Firma und ich, wir arbeiten ja tatsächlich nur mit Jägern für Jäger. Aber wir haben uns in 2 Bereichen geöffnet. Wir haben 2 Bereiche, die wir mal den normalen Familienhunden zukommen lassen. Das ist einmal das Leinenprogramm, durch die Leine verblödet, das Trainingsprogramm und einmal das Anti-Jagd. Ich mache immer regelmäßig 2-mal im Jahr Online-Live-Seminare zum Thema Anti-Jagd, wo ich Filme zeige, Videos zeige, Trainingsansätze zeige. Das finde ich super wichtig, weil auch wir können ja nicht immer nur sagen, ja, weißt du halt, wie das ist, so in der Jägerschaft regt man sich ja immer auf, die Hunde im Revier da von den Spaziergängern, die da jagen und ja gut, aber wir müssen den Leuten dann aber auch mal helfen und denen erklären, wie komme ich denn vielleicht dahin, wenn deren Wege eben nicht so funktionieren, wie sie sich das vorstellen. Und deswegen haben wir da uns in dem Bereich geöffnet, Leine und diese Themen, und du kannst allerdings auch mit unserem Apportierprogramm apportieren, ne? Wenn du jetzt einen Haushund hast, da ist jetzt kein Hase irgendwie im Programm versteckt, du kannst auch damit sehr gut apportieren über das Klickern.
Der Druck, den ihr da habt, der ist ja dann schon immens, wenn du sagst, na ja, zu dem und dem Termin muss dann das und das einfach sitzen, sonst geht das nicht.
Ja.
Piekst dich gleich mal in die Wunde. Also wir haben einen Aufruf gemacht über Social Media, tatsächlich über Jagdhundetraining, was den Leuten da schon widerfahren ist, was sie da für Erfahrungen machen mussten. Dass halt so Aussagen fallen wie, na ja, wenn du kein Stachelhalsband nimmst, dann kriegst du das nie hin. Also gewisse Mittel in der Jagdhundeausbildung, um das Ganze zu beschleunigen, die einfach tierschutzrelevant sind.
Aber ein Stachelhalsband, ich muss dazu sagen, ich komme ja noch aus Generationen, wo der Stachelhalsband A noch erlaubt war und wo es auch noch legal in der Nutzung und Einsetzung war, soweit man es benutzt hat. Ich habe das nie benutzt, also seit 20 Jahren würde ich mal sagen, in den ganz Beginnerphasen kann ich mich in der Dobermann-Szene noch dran erinnern, dass wir uns tatsächlich auch so beraten worden sind. Auch ich damals in meiner Einstiegsphase und habe gesagt, ja, mach mal deine Leinenführigkeit damit. Aber ich kann dir heute als Profitrainer sagen, es liegt in diesem Hilfsmittel, und das zählt ja in die Kategorie der Hilfsmittel, ein grundlegendes Problem. Und zwar der Falschanwendung. So, wenn wir jetzt mal darüber reden, ich meine, die Leute dürfen es bitte nicht nachmachen und auch nicht benutzen, aber es ist ja ein aktivierendes Hilfsmittel. Und dieses Hilfsmittel wird immer benutzt auf Hunden, die ein sehr hohes Aktivitätsniveau haben, weil man sie nicht halten kann, weil man sie nicht kontrollieren kann, weil sie da nach vorne bellen. Und wenn ich daran ein Stachelhalsband befestige, dann beschleunige ich das noch mehr, weil das Hilfsmittel einen aktivierenden Charakter hat. Das heißt, durch kleine Schmerzimpulse werden die Anreize geboten, sich in dieser Verhaltensweise noch zu steigern. Das ist nicht das Hilfsmittel. Und deswegen sage ich ja, es wird irre übelst mit Hilfsmitteln umgegangen, die vielleicht auch gar nicht in diese Situationen gehören, die dort gar nichts verloren haben. Natürlich jetzt auch noch, weil sie verboten sind, zusätzlich. Das kommt ja noch dazu. Aber deren Anwendung einfach, selbst wenn sie legal wären, völlig falsch umgesetzt werden. Dieses Hilfsmittel ist auf all diese Typen, wo es benutzt wird, der total aktive Hund völlig falsch. Plus jetzt noch verboten. Also deswegen, aber ich kann mir vorstellen, ist es wie gesagt, wir haben ja auch hier das Ohr bei uns immer am Puls der Zeit, und ich weiß ja, was die ganzen Leute uns auch erzählen, die hier anrufen. Also die eben einen privaten Trainer suchen, die dann sagen, ich habe alles das und das und das erlebt. Natürlich ist das gruselig. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist zum wahnsinnig werden zum Teil. Und ich bitte dann auch oder die Leute, das einfach auch nicht so hinzunehmen. Das kann man nicht akzeptieren. Also wenn Hunde dabei zu Schaden kommen können und die Idee dahinter völlig unsinnig auch noch ist hinzu, also das auch noch, ne, dann geht's einfach gar nicht. Es geht nicht.
Also es ist möglich, weil es wird einem ja immer gesagt, na, wenn du das so nicht machst, dann bekommst du keinen 100% zuverlässigen Jagdhund. Und man hat ja dieses, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, na, einmal darf er dem Hasen nach, dann darf er dem Hasen nicht nach. Also es ist schon eine extreme Triebkontrolle, die wir da dem Hund auch abfahren.
Aber wir müssen auch mal eins unterscheiden.
Ist es denn möglich?
Erstmal, wie früh ich anfange. Und deswegen, wir können heute, also nochmal die Antwort, vielleicht die Universalantwort. An bewegtem Wild mit stark triebigen Hunden geht es nicht ohne Druck. Ist unmöglich. Es ist nicht möglich, damit wir das mal ganz klar gesagt haben. Nur, ich muss mir ja heute überlegen, wie kann ich den Druck erstmal so verteilen, dass der Hund versteht, wie seine ursprüngliche Aufgabe ist, so also eben nicht hinterher zu laufen, und wann steige ich damit ein? Und der Schlüssel, von diesen starken Zwängen runterzukommen, war ja, in die Frühphasen zu gehen. In den Frühphasen mit einem 12 Wochen alten Hund kann ich wunderbar da stehen mit einer kleinen Leine und abstreichende Fasanen zugucken und dem dann auch erklären, dass er da nicht hinterherläuft, weil er ja noch in einer sehr weichen Phase ist. Mit einem 15 Monaten Hund, der voll im Saft steht, der reißt sich mitsamt der Leine mit. So, da sind die Themenbereiche auch einfach zu spät angegangen. Und da gebe ich dir recht, die wirst du vermutlich ohne diese Grundlagenempfehlung, die natürlich heute nicht mehr in Ordnung ist, wahrscheinlich nicht zurechtkommen. So, es ist immer eine Sache, wo bin ich, in welchem Zustand und wie viel Druck brauche ich und auf was trifft denn der Druck? Trifft der auf einen Hund, der etwas versteht, oder auf es bringt ja gar nichts. Wenn ein Hund gar keine Ahnung hat, was du von ihm willst, kannst du ihm eine Latte auf den Kopf hauen, das bringt überhaupt nichts, außer dass er wahrscheinlich ohnmächtig wird. Aber verstehst du diesen Quatsch, den ich meine? Wir müssen sehr früh in gute Lernstrukturen. Dann können wir sehr viel Druck und Zwang verhindern.
Das erste Ziel, wenn man sich als Jäger oder Jägerin jetzt so einen Jagdhund holt, ist ja erstmal Brauchbarkeitsprüfung. Vielleicht hast du hier tatsächlich noch so den ein oder anderen Praxistipp.
Brauchbarkeitsprüfung, darfst du ja nicht vergessen, sieht natürlich auch in jedem Bundesland anders aus, ne? Ich kann ja jetzt nur von NRW reden. Da ist Paragraph 6a und 7. Einmal auf Niederwild, einmal auf Schalenwild, die Brauchbarkeit. Das sind ja dann auch für Hunde, die phänotypisch dem Jagdhund entsprechen. So, dass die so aussehen, als ob, wie auch immer. Und da hast du natürlich auch da gelten die gleichen Richtlinien, weil du vorhin gesagt hast, du hast ja ein Zeitproblem, du hast ja Druck. Ich habe gar keinen Druck. Wenn ich einen Hund habe, der jetzt sehr jung ist und der bis 15 Monate Zeit hat, am Wasser zu arbeiten, also dann, wenn er Richtung HZP, also Herbstzuchtprüfung geht.
Und Brauchbarkeitsprüfung ist ja nicht altersbegrenzt.
Ist nicht altersbegrenzt, da kannst du auch mit einem 5-jährigen Hund hingehen. Aber ich rede jetzt mal nur von meinen Systemen, und da geht's ja immer los mit Jugendsuche, HZP, VGP, Meisterprüfung. Genau. Und da bin ich ja auch da, bei der Meisterprüfung kann ich starten, wann ich will, altersgemäß. Aber wenn ich jetzt Jugendsuche und HZP sehe, also Jugendsuche generell Feldarbeit, und bei HZP kommt Feld noch Wasser, die Lerngruppe Wasser dazu, die Fachgruppe, So, und bei VGP geht es ja dann noch weiter, da kommt noch Gehorsam und Wald hinzu. Da habe ich ja insgesamt dann fast 4 Gruppen. So, und wenn ich von da aus agiere, ich habe eigentlich die Zeit, wenn ich früh starte. Wenn du den alten Ratschlag befolgst, der alten Jäger, lass ihn ein Jahr im Zwinger, dann habe ich überhaupt keine Zeit. Dann hole ich eine einjährige Katastrophe ans Licht und dann kann das nur in die Hose gehen.
Also früh starten, ja, mit der richtigen Ausbildung. Natürlich, guck
mal, wenn du da jetzt wirklich, ich gebe dir jetzt einen 12-Monate-Hund, der komplett 12 Monate mal im Zwinger war, der keine Sozialisierung gesehen hat, der kein Grundlagenlernverständnis hat, der dem alles an allen Ecken fehlt, ja, den kannst du doch nur noch, ich weiß gar nicht, was du mit dem machen willst, wie du den überhaupt auf Spur bekommst. Da ist ja alles, die Züge sind alle abgefahren. Im Grunde. Und da kommt auch, glaube ich, das dann her, dass in der alten Struktur so viel Gewalt eingesetzt worden ist. Weil natürlich, wie soll ich denn so einen Wahnsinnigen überhaupt noch beherrschen dann, wenn da richtig Dampf drauf ist? So, und da sind wir ja, ne? Und Tipps zur Brauchbarkeit, die Tipps wie für alle anderen auch, früh starten und den Hunden Aufgaben erklären. Es scheitert immer wieder daran, dass Hunde ihre Aufgaben nicht verstehen, weil sie nicht gut erklärt werden. Also wenn jetzt jemand irgendwie, ich sehe das ja tatsächlich immer wieder auch in der Praxis, wenn jemand seinen jungen Hund da anschreit, weil er herkommen soll, dann lädt den Hund das nicht ein zu kommen. Und je mehr er schreit, umso mehr lädt ihn das auch nicht ein zu kommen. Also mal Aufgaben erklären, und zwar im Detail. Und der Tipp ist natürlich auch immer Training mit dem Hauptfutter. Hauptfutter nutzen. Hauptfutter. Das ist immer der Schlüssel. Und die Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, das will ich aber, dass der das für mich macht hier, ne? Und nicht für mein Hauptfutter. Die Leute geben es 2-mal am Tag umsonst. Nur so zur Information. Und wenn du schlau bist, setzt du das, deine 300 Gramm, die so ein Deutschstrater kriegt am Tag, setzt du die perfekt dafür ein, den ganzen Tag alles zu erklären. So, lauf zu mir, Futter. Sprich deinen Namen an, Futter. Ich benutze die Pfeife, Futter, bumm. Habe ich 300 Gramm Zeit, ganzen Tag. So, der liegt da schön, ruhig auf seinem Platz hingehen, Futter dazulegen. So, immer dem Hund erklären, die Dinge, die du da tust, haben für dich einen Mehrwert. Wir müssen ihm erklären, was wir gut finden. Und wie soll ich das sonst machen? Ich stelle 2-mal am Tag ihm das in den Napf und dann überlege ich mir den ganzen Tag, wie ich Aufgaben erkläre. Finde ich ein bisschen unsinnig.
Das ist also auf jeden Fall auch ein Tipp für alle Jagdhunde in Jägerhand.
Das kann man mit jedem Hund machen. Das kannst du auch mit Schäferhund, Dobermann, Rottweiler, das mit allen machen.
Hast du vielleicht noch die ein oder andere Trainingsidee oder den ein oder anderen Ansatz für tatsächlich die am Verzweifeln sind? Zum Thema Jagdkontrolltraining. Was kann ich tun, wenn ich tatsächlich einen sehr jagdlich ambitionierten Hund habe? Das muss ja nicht immer unbedingt ein Jagdhund sein, der aber einfach nicht jagen soll.
Ich sage 2 Sätze und dann sage ich einen Satz mit Werbung. Mhm. Ist tatsächlich so, weil einen Hund in so einer Reizsituation zu kontrollieren, ist ja im Grunde auf dem Reißbrett total einfach. So, ich brauche ja nur einen Reiz, mit dem ich ihn unterbreche, der höher steht in seiner Intensität als den Reiz, auf den er jagt oder fixiert ist. Das ist ja soweit ziemlich simpel. Ist auch gar kein Hexenwerk. Der Weg dahin gestaltet sich allerdings sehr individuell. Was habe ich für einen Hund? Was ist für den unangenehm? Was ist für ihn angenehm? Um diese ganzen Kategorien, muss ich das alles richtig lernen einzustufen. Und dann muss ich gezielt lernen zu unterbrechen, abzubrechen, umzulenken, neu zusammenzubauen. Also da musst du verschiedene Dinge machen. Und ich kann nur sagen, jetzt kommen wir zum Werbeteil, aber es ist tatsächlich so, wir haben jetzt eine ganz neue Online-E-Learning-Plattform an den Start gebracht. Und das wird mein großes Projekt werden der nächsten Jahre. Wir wollen Europas größte E-Learning-Plattform für Jagdhunde bauen. Das heißt, von allen Themen, die da einfach nicht beachtet werden, wollen wir mal in allen Themen ins Detail gehen. Und da sind die großen Ausbildungsfilme der letzten Jahre schon verfügbar. Das heißt, die Leinenführung, Apportieren, Down-Abbruchsignal, alles auch für Nichtjäger umsetzbar. Und da gehen wir hin und wollen mal mit Liebe zum Detail die Sachen aufrollen. Also wir sind heute dabei. Heute wird ein neuer Film gebaut, konstruiert. Und da geht's um das Thema Schießen mit Jagdhunden, weil ja viele kaputt geschossen werden, weil man das nicht richtig macht. So, und jetzt haben wir viel Technik gekauft, besorgt. Wir gehen zu einem Munitionsexperten, erklären, wie unterschiedlich Munition geladen ist. Wir werden mit einem Dezibel-Messgerät Schussknallbelastungen für Jagdhunde messen in unterschiedlichen Strukturen. Also schießt du im Feld, verliert sich der Schall. Schießt du in einem Kessel, hast du einen ganz anderen Schalldruck und Belastung auf den Hund. Und da fangen wir an, mit solchen Projekten eine E-Learning-Plattform zu bauen, die weltweit genutzt werden kann für alle Jäger, die sagen, ich will mal richtig trainieren. Und ich will mir eben nicht den Hund kaputt schießen. So, wie gehe ich schießen? Wie gehe ich ans Wasser? Wie bekomme ich Standruhe? Alles das, wie bekomme ich den Rückruf, ist auf dieser E-Learning-Plattform in Zukunft. Lebensprojekt.
Cool. Gut. Dann vielleicht noch zum Abschluss, was wünschst du dir für die Zukunft, für die Jagdhunde-Ausbildung?
Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Was wünsche ich mir? Wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich mir wünschen, dass Jagdhunde-Ausbildung an sich nicht immer nur, wie soll man es sagen, bedarfsorientiert reagiert. So, Jagdhunde-Ausbildung ist ja immer so ein bisschen, man wird getreten und dann dreht man sich um und guckt, woher wird man denn getreten? Und dann reagiert man und regt sich immer unheimlich auf und diskutiert in die Vergangenheit rein. Ich wünsche mir von Jagdhunde-Ausbildung, dass die offiziellen Seiten erklären, wie es in 10 Jahren auszusehen hat. Ich brauche einen Plan für die Zukunft. Wo sehe ich den Jagdhund in 5 Jahren? Was werden seine Aufgaben sein? Was brauchen wir? So, was muss unbedingt sein? Was kann sich verändern? Und wie passen wir uns an? Also ich wünsche mir gerne einen Plan, der sich nach vorne richtet und nicht nach hinten. Hinten werde ich immer getreten, aber vorne kann ich die Zukunft noch selber gestalten. Und zwar ohne immer wie ein Rohrspatz zu schimpfen. So einfach ist das. Hingehen, gestalten, machen. Ich will nur ein Beispiel sagen. Wir sind ja durch Corona gezwungen worden, in so ein digitales Training zu kommen. Digitalisierung in Training. Ein ganz wichtiger Faktor. Wird ja heute noch von jedem Durchschnittsjäger im Grunde belächelt. Aber was wir für Leistungen erzeugt haben mit digitalem Training, es ist unfassbar. Und so könnten auch im Ehrenamt besser die Leute betreut werden. Aber wenn ich ein Züchter wäre, hätte ich immer eine WhatsApp-Gruppe und ich hätte immer ein Zoom-Meeting alle 14 Tage, wo ich mir angucke und meine Hunde begleite, wie Training funktioniert, deren Videos gemeinsam mit denen analysiere, vorausgesetzt ich kann's, ne? Vorausgesetzt ich habe trainingsmäßig so viel Ahnung, dass ich das kann. Aber diese Umsetzungsfaktoren sind doch heute geschenkt und die sind doch so einfach. Man muss es nur wollen und machen. Dann geht eine Menge.
Herzlichen Dank, Dennis Pantier, für das Gespräch.
Gerne, hat mir Spaß gemacht. Danke.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.